Willkommen zu dem dritten Webcast der Serie Sicherheitsgedanken in der Cloud. Mein Name ist Heiko Böhm, ich bin Plattform Strategy Manager bei Microsoft Deutschland und berate Softwarehersteller im Microsoft-Umfeld zu technisch-strategischen Themen. Eines meiner zentralen Themen ist Sicherheit für Softwareentwickler. Mit Themen wie Threat Modeling, Writing Secure Code, Secure Best Practices und SDL beschäftige ich mich seit über 5 Jahren. Sie können mich gerne kontaktieren, zum Beispiel meinen Weblog http blogs.msdn.com/heiko-b oder per Mail an heiko-b@microsoft.com. Cloud Computing ist die nächste große Veränderung in der IT, wie PCs und das Internet früher. Kunden fragen verstärkt Cloud-Produkte nach, weil sie sich davon mehr Flexibilität und Kosteneffizienz in der IT versprechen. Software- und Systemhäuser müssen auf diesen Paradigmenwechsel in der IT-Industrie reagieren, um auch zukünftig wettbewerbsfähig zu bleiben. Partner sollten schon heute ihr Geschäft darauf ausrichten. Auf der anderen Seite sind Sicherheitsbedenken gegen Cloud Computing vorhanden. Diese Bedenken sind derzeit der größte Hinderungsgrund, in die Cloud zu gehen. In diesem dritten Teil der Webcast-Serie möchte ich die Sicherheitsherausforderungen und Lösungen beleuchten, die beim Entwickeln von Claims-basierten Anwendungen vorhanden sind. Wir werden Bedrohungen, Angriffe, Schwachstellen und Abwehrmaßnahmen claimsbasierter Webanwendungen und RESTful Web Services zuordnen. Was machen wir in diesem Webcast? Welche Agenda haben wir? In diesem Teil der Webcast-Serie stelle ich Ihnen zum einen vor, wie Sie sichere Anwendungen auf Azure stellen können. Hier geht es um eine kurze Einführung und einen Kontext zu diesem Webcast. Dann geht es um Security Engineering in der Cloud. Hier stelle ich das Konzept von Security Frames, Bedrohungen, Schwachstellen und Abwehrmaßnahmen vor. Security Engineering bei claims-basierten Anwendungen. Hier wird der Security Frame mit Fokus auf claims-basierten Anwendungen vorgestellt. Am Schluss noch eine kleine Zusammenfassung und der Takeaways aus diesem Cast. Fangen wir an, das Entwickeln und Planen sicherer Applikationen auf Windows Azure als Einführung zu betrachten. Es geht um allgemeine Hinweise, dass das Web als solches einige Lücken und Gefährlichkeiten bietet. Außerdem möchte ich Sie anregen, wirklich über das Erstellen sicherer Anwendungen auf Azure nachzudenken. Je tiefer ich über Azure und die Sicherheitsmodelle nachdenke, desto mehr komme ich zu dem Punkt, dass der schwächste Punkt der Custom Code, also die Anwendung ist, die auf Azure deployed wird. Am Anfang zwang Azure auch zu mehr Sicherheit und bot weniger Möglichkeiten. Azure ließ nicht wirklich viel zu. Code musste mit Partial Trust laufen. Process Start war für Sie poliert, das heißt, es gab nur begrenzte Möglichkeiten, Sachen ausführen zu lassen. Nun haben wir den vollen AS laufen. Für Grids kann ich Full Trust haben, kann es im Admin-Mode betreiben. Außerdem kann man mit Systemkenntnis auch auf Startup-Tasks der virtuellen Maschine oder Instanz zugreifen und diese ändern. Das heißt, dass in Azure viel größere Footprints aus einer Sicherheitsperspektive möglich sind. Damit hat ein Angreifer über die Custom App relativ viele Möglichkeiten zuzugreifen. Worker-Roles können nun auch Ports offen haben. Mit VM-Roles sind alle Sachen eines Windows-Servers offen. Ich installiere Windows Server out of the box und ich kann meine Applikationen darauf installieren, die ich haben will. Der Nachteil ist, dass diese App vielleicht vorher bloß auf lokalen On-Premise-Zugriff abgesichert war. Ich kann einen Port öffnen und vergesse vielleicht, die Firewall zu konfigurieren. Oder ich verwende die Azure Connect Services, um eine Verbindung zu meinem SAP-System zu erstellen. Und vielleicht sind meine SAP-Credentials in der Web-Config hardcodiert enthalten. Wir betrachten hier Entwickler, Enterprise Developer oder ISVs, die sich im Enterprise-Umfeld mit ihren Services bewegen. Bisherige On-Premise-Applikationen gehen davon aus, dass der Anwender im gleichen Gebäude oder im sicheren Netzwerk sich befindet. Die Authentifizierung ist AD, also Active Directory, also sicher und nicht Bestandteil meiner Authentifizierung der App. Die Autorisierung geht von lokalen File-Zugriffen aus und basiert auf ACLs, Access Control List. Wenn ich diese App 1:1 auf Azure migriere, ist diese relativ unsicher. Diese Anwendungen laufen von einem Rechenzentrum, das in einer netten Art und Weise geschützt ist, wie ich meine kleinen eigenen Maschinen schütze. Wir stecken diese App nun in die Cloud. Kunden kontrollieren nicht, welche IP-Adressen hineingehen. Eingaben werden nicht validiert, da interne Apps die scheinbar nicht nötig hatten. Aber heute in 2011 gibt es schon lange SQL-Injection-Angriffe. Es kommt dann zu Fehlermeldungen von der Zugriffskontrolle, der Access Control. Und die SQL-Fehlermeldung wird 1:1 in der Anwendung angezeigt, sodass ein Angreifer schön die Details sehen kann, um für weitere Angriffe präpariert zu sein. Die meisten Zugangskontrollen sind häufig nicht richtig konfiguriert. Fehlermeldungen geben produktiv viel zu viel Informationen. Eine Fehlermeldung im Web sollte nur sagen, dass da ein Problem ist und eventuell einen Fehlercode für den Helpdesk anbieten. Man bekommt manchmal den Namen des Datenbankservers angezeigt. Es ist in SQL Azure und liegt im Internet. Tada, super für den Angreifer. Wie schreibe ich jetzt sichere Anwendungen auf Azure? Also, was ist eine sichere Anwendung auf Azure? Also bei Azure geht alles um Web-Applikationen. Also die Applikation, die ist im Internet. Mit einer Web-Applikation, sei es eine Kundenanwendung oder auch nur bei einem Proof of Concept, werden Port-Scans durchgeführt. Also diese Applikation wird angegriffen unter Garantie. Im ersten Teil des Webcasts habe ich erwähnt, dass auch die VMs Kundencode, also die VMs, die Kundencode enthalten, nicht getrustet sind. Es wäre schön, wenn Kunden auch mit dem gleichen Misstrauen an die eigene Web-Applikation gehen und sagen, ich habe eine Web-Applikation und ich traue ihr nicht, weil dies im Internet läuft. Wir haben mehrschichtige Anwendungen, denn das ist der Weg, wie sichere Applikationen gebaut werden, diese nach Schichten zu trennen. Die Mitteltier geht durch eine Firewall durch das Backend. Vielleicht lassen wir die Firewall weg, da interne Endpoints fein für uns sind. Und es gibt kein Public Endpoint auf der Worker-Rolle, aber wir meinen, wir müssen durch diesen Child gehen und bekommen darüber die Storage Key oder machen hier die Arbeit. Wir installieren die Storage Keys in der Webroll, da wir meinen, das Image ist lockdown. Diese Keys können dann kompromittiert werden und der Angreifer kommt auf unseren Storage. Wenn ich Kreditkarteninfos in der Cloud speichere, dann bekommt ein Angreifer darüber diese Informationen. Das Erste, worüber man nachdenken sollte, ist, man hat eine Webseite, diese wird angegriffen. Gegen welche Angriffe bin ich eigentlich gewappnet? Zum Beispiel Malformed Input, also missgebildete Eingaben, Cookie Hacking, Hidden Form Fields und so weiter. Alle Tricks, die bekannt sind, werden gemacht und ich sollte dagegen gerüstet sein. Wie gut ist meine Authentifizierung? Verwende ich eine Art von Two-Factor-Authentifizierung? Erkenne ich auf dem Applikationslevel, wo sich einer anmeldet? Bekomme ich immer wiederkehrende Authentifizierungsversuche mit? Also, was machen Sie zum Schutz gegen Eindringlinge? Wissen Sie, dass wir Ihre Inhalte, wollen Sie, dass wir Ihre Inhalte inspizieren mit Stateful Inspection? Häufig ist die Antwort nein. Das heißt aber, dass auf der Anwendungsebene auf Azure ein größerer Schutz da sein muss. Der zweite Teil ist ein Modell, das einer Festung in der Cloud. Versinnbildlichen Sie sich, dass jede Rolle eine eigene Festung ist, jede Komponente und Teil eines komplexeren Verteidigungssystems. Sie trauen keiner Kommunikation, egal ob sie herein oder rauskommt. Sie validieren alle Eingaben und überprüfen, filtern, bereinigen, löschen Ausgaben, die angezeigt werden. Und dann zurück zum SDL, zum Security Development Lifecycle, dem ganzen Kreislauf hier. Verwenden Sie selbst SDL? Sind Sie ein Systemintegrator oder ein Softwarehersteller, ein ISV, der Web-Applikationen für Kunden baut? Motivieren Sie diese Kunden, SDL zu adaptieren als Teil des Entwicklungsprozesses. Motivieren Sie Ihre eigenen Leute einschließlich des oberen Managements darauf zu setzen. Sie können nicht erwarten, Ihre Anwendung in die Cloud zu werfen und auf magische Weise Sicherheit einfach so einschalten zu können. Es ist eine andere Story in der Cloud. On-Premise geht man von einer lokalen, mehr oder weniger heilen Welt aus, wo bestimmte Angriffe und Böswilligkeiten nicht einfach so vorkommen. Aber Sie sind jetzt im Internet, im Wild Wild Web. Sobald eine Applikation im Web ist, wird diese angegriffen. Kommen wir nun zum Hauptteil. Lassen Sie mich Ihnen über Security Engineering in der Cloud erzählen. Dieser Teil ist zum Patterns und Practices Team von Microsoft. Das Projekt nennt sich Azure Security und liegt auf CodePlex. Es wurde nicht komplett bis zum Ende entwickelt, aber es wurde mit sehr viel Inhalt gefüttert und auf CodePlex eben für alle zur Verfügung gestellt, um darauf zugreifen zu können. Das Schöne ist, es kommt aus der realen Welt. Es basiert auf nachweisbaren Praktiken des Teams, das in, ich glaube, 2002 Threats and Countermeasures ASP.NET Applications machte, mit vielen Kleinigkeiten, Tweaks zu Cloud Security. So, was sind nun die Deltas von lokalen On-Premise-Applikationen zu internetbasierenden Azure Cloud-Applikationen und Services? Grundsätzlich kümmert sich man bei einer On-Premise-Applikation um ihren Host, um ihr Netzwerk und Sie kümmern sich um Ihre Anwendung. Wenn Sie nur Ihre Anwendung und das Netzwerk absichern und sich nicht um den Host kümmern, das heißt keine sichere Baseline-Installation und nachträgliche Härtung machen, dann ist Ihre Anwendung nicht sicher genug. Wenn wir nun zur Cloud übergehen, dann haben Sie keine Kontrolle mehr über Ihren Host. Es ist schlichtweg nicht mehr Ihr Host. Sie haben auch keine Kontrolle über das Netzwerk. Es ist nicht, dass Sie fürchten müssten, Microsoft sichert und kontrolliert das für Sie, wie ich es im Teil dieser Webcast-Serie versucht habe darzulegen. Das Einzige, was Sie in der Cloud kontrollieren und auch wirklich kontrollieren müssen, ist Ihre Applikation. Die Sicherheitsmaßnahmen verschieben sich also im Stack nach oben in Richtung der Applikation. Sie haben weniger Netzwerk- und Host-Sicherheitsthemen, dafür aber mehr in der Applikation zu beachten, da Netzwerk und Host nicht mehr in Ihrer Kontrolle liegen. Was sind nun die grundsätzlichen Leitfäden bzw. Richtlinien? Was sind die individuellen Ansätze einer Firma, Sicherheitsengineering durchzuführen? Ich habe diese Ansätze im zweiten Teil dieser Webcast-Serie etwas ausführlicher behandelt. Ein Ansatz wäre CIA, Confidentiality, Integrity, Availability, also Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Dieser Ansatz wird eher von CIOs verfolgt und ist sehr managementlastig. Ein anderer Ansatz wäre STRIDE, Spoofing, Tampering, Reputation, Information Disclosure, Denial of Service und Elevation of Privilege. Das Problem dahinter ist, dass das eine Sicherheitssprache ist und keine Sprache von einem Entwickler. Und Entwickler sind die Leute, die die Anwendung schreiben und eben auch die Sicherheitsmaßnahmen implementieren. Deswegen ist es essentiell, die Sprache der Entwickler zu treffen. Wenn Sie Sicherheitsbugs feilen, die diese Entwickler fixen sollen und mit STRIDE klassifizieren, wird ein Entwickler ohne Sicherheitsschulung dies möglicherweise nicht verstehen. Das ist der Grund, warum Patterns und Practices mit diesem Begriff Security Frame kamen. Die Leitfäden werden zusammengefasst in diesen Security Frames. Ein Security Frame in diesem Zusammenhang mit Cloud Security ist eine Linse, um speziell Cloud Security zu betrachten. Ein Frame ist einfach eine Sammlung von Hotspots. Jeder Hotspot repräsentiert eine behandelbare Informationskategorie. Durch die Verwendung von Hotspots kann man schnell Pain Points, Handlungsmöglichkeiten oder wichtige Entscheidungspunkte ermitteln. Es hilft, Prinzipien, Muster, also Patterns und Practices zu organisieren. Hier werden die meisten Sicherheitsbedrohungen behandelt, aber in einer Entwicklersprache. Wenn Sie sich um Auditing und Logging kümmern, werden bestimmte Sicherheitsanforderungen wie dem Einsammeln, Monitoren und Audits behandelt. Authentifizierung ist der Prozess des Identitätsnachweises, typischerweise durch Credentials wie Username und Passwort. Autorisierung behandelt, wie Ihre Anwendung Zugangskontrollen gegen Rollen, Ressourcen und Operationen anbietet. Kommunikation beschreibt, wie Daten über die Leitung übertragen werden. Transportsicherheit gegenüber Nachrichtenschutz wird hier behandelt. Konfigurationsmanagement beschreibt, wie Ihre Anwendung Konfiguration und Administration aus einer Sicherheitsperspektive handhabt. Kryptographie stellt dar, wie Ihre Anwendung Vertraulichkeit und Integrität erzwingt. Exception Management, also Behandlung von Ausnahmen, heißt, wie Ihre Anwendung mit eben Fehlern und Ausnahmen umgeht. Bei sensitiven Daten ist der Umgang mit Ihrer Anwendung mit Daten gefragt, die entweder im Speicher, in Memory, über dem Netzwerk oder in persistenten Stores speichern liegt. Session Management beschreibt, wie eine Session referenziert zu einer Serie von zusammenhängenden Interaktionen zwischen einem Anwender und Ihrer Applikation. Validierung beinhaltet, wie Ihre Applikation Eingaben filtert, bereinigt oder ablehnt, bevor diese weiterverarbeitet werden oder eben Ausgaben damit bereinigt werden, also Ausgaben, die auf einer Website erscheinen und dass eben keine Fehler mehr und sowas angegeben werden. Dieser letzte Punkt ist nach meiner Meinung der wichtigste Punkt und die Hauptursache vieler Schwachstellen von Web-Applikationen, beziehungsweise wie Angriffe auf Schwachstellen materialisiert werden. Im vorherigen Teil haben wir einzelne Kapitel aus dem Security Frame herausgepickt. Nun kommen wir mehr zu dem Thema, praktisch so sicherheitsrelevant zu machen, nämlich die ganze Klassifizierungen. Also was sind Bedrohungen und Angriffe? Bedrohungen werden Threats bezeichnet, Angriffe Attacks. Dies sind ungewollte Dinge, die vorkommen können. Dinge wie Credential Theft, also Diebstahl von Identitäten. Das ist heute bereits ein lukratives Geschäft. Also Identitäten in Form von Credentials zu bekommen und zu verkaufen oder Kreditkarteninformationen. Es ist viel leichter, über eine Agenda wie Bedrohungen und Angriffe zu reden, wenn man dazu Visualisierungen hat. Es gibt viel Verwirrung, Konfusion zu Threats, Attacks, Vulnerabilities und Countermeasures. Also Bedrohungen, Angriffe, Threats und Attacks, Schwachstellen, Vulnerabilities, Abwehrmaßnahmen, Countermeasures. Hier dargestellt ist eine einfache Web-Applikation auf Azure, die Daten im Azure Storage ablegt und darauf zugreift. Hier werden die einzelnen Bereiche optisch visualisiert. Session Hijacking ist ein Angriff auf eine verbindungsbehaftete Datenkommunikation zwischen zwei Computern. Während die Teilnehmer einer verbindungslosen Kommunikation Nachrichten ohne definierten Bezug zueinander austauschen, wird bei einer verbindungsbehafteten Kommunikation zunächst eine logische Verbindung, also Sitzung, Englisch Session, aufgebaut. Authentifiziert sich einer der Partner gegenüber dem anderen innerhalb der Sitzung, stellt diese eine Vertrauensstellung dar. Ziel von einem Angreifer ist es, durch die Entführung dieser Sitzung, also die Session zu klauen, die Vertrauensstellung auszunutzen, die der jeweilige hat, um dieselben Privilegien wie der rechtmäßig authentifizierte Benutzer zu bekommen. Da die Kommunikation über Computernetzwerke in Schichten unterteilt ist, kann dieser Angriff auf jeder Schicht, die eine verbindungsbehaftete Kommunikation vorsieht, ausgeführt werden. Session Hijacking ähnelt dem Spoofing-Angriff. Allerdings stehen dem Angreifer zu dem Zeitpunkt schon alle notwendigen Informationen zur Verfügung. Cookie Replay Attack. Ein Cookie Replay Angriff ist ein Angriff durch Wiedereinspielung des Session Cookies, um etwa eine fremde Identität vorzutäuschen. Das ist eine kryptoanalytische Angriffsform auf die Authentizität von Daten in einem Kommunikationsprotokoll. Es geht hier um Elevation of Privilege und Zugang zu administrativ geschützten Informationen. Eine Sache, die ich nicht haben will. Cookie Manipulation. Manipulation des Cookies, um zum Beispiel auch wieder eine fremde Identität vorzutäuschen. Man in the Middle, häufig auch Janus-Angriff genannt, ist eine Angriffsform, die in Rechnernetzen ihre Anwendung findet. Häufig jetzt auch im Internet. Der Angreifer steht dabei entweder physikalisch oder heute meist logisch zwischen den beiden Kommunikationspartnern und hat dabei mit seinem System vollständige Kontrolle über den Datenverkehr zwischen zwei oder mehreren Netzwerkteilnehmern und kann die Informationen nach Belieben einsehen oder sogar manipulieren. Die Janusköpfigkeit des Angreifers besteht darin, dass er den Kommunikationspartner des jeweiligen Gegenüber vortäuschen kann, ohne dass sie es merken. Privilege Elevation, also das Verschaffen höherer Berechtigung, zum Beispiel Admin-Berechtigung beim weiteren Zugang in geschützte Bereiche des Systems zu bekommen. Unauthorized Access to Configuration Stores. Nicht berechtigter Zugriff auf Configuration Stores mit dem Ziel, dort zu spionieren oder andere Angriffe zu platzieren, wie einem Man in the Middle Client. Encryption Cracking. Verschlüsselung oder Hash-Knacken, um Zugang zu Passwörtern zu haben oder Nachrichten zu eliminieren und die Integrität der Daten zu verletzen. Unauthorized Access to Administrative Interfaces. Nicht berechtigter Zugriff auf administrative Interfaces oder UIs, um das System auszuspionieren oder andere Angriffe im Folgenden zu starten. Q-String Manipulation. Manipulation eines Q-Strings, also der URL, um zum Beispiel auch wieder eine fremde Identität vorzutäuschen oder auf andere Bereiche der Applikation zuzugreifen. Parameter Manipulation. Manipulation von einzelnen Parametern wie bei Funktionen in clientseitigen Skripten. HTTP Header Manipulation. Geht es um Manipulation des HTTP-Headers eines Requests, um zum Beispiel auch wieder eine fremde Identität vorzutäuschen oder auf andere Bereiche einer Applikation zuzugreifen. Data Tampering, Manipulation der Daten, die wie hier auf dem Storage abgelegt werden sollen. Disclosure of Confidential Data, also das Preisgeben von vertraulichen Daten. Das ist eine, oder hier geht es um eine Privacy-Datenschutzverletzung. Diese Visualisierung und Sprache ist die beste Sprache bei Entscheidungsträgern, um sicherheitsrelevante Entscheidungen treffen zu können und im darauf folgenden mehrschichtige Gegenmaßnahmen zu etablieren. Auf der anderen Seite haben wir Schwachstellen oder Sicherheitslücken eines Systems, die sich durch einen Angriff ausnutzen lassen. Dies ist, was IT-Pros und Developer als Security-Bugs beschreiben. Das ist etwas, was wir fixen, also eine Gegenmaßnahme machen. Zum Beispiel SSL als Fix für Cleartext-Credentials machen oder es nicht fixen mit dem Security-Bug leben. Oder wenn ich keine Validierungen anbiete, ist ein Security-Bug die Folge. Vulnerabilities sind Sicherheitslücken, die Angriffe eben möglich machen. In unserem Beispiel haben wir folgende Vulnerabilities identifiziert. Cleartext-Credentials, also Benutzererkennung, wird in Klartext gesendet. Secrets in Code, zu schützende geheime Infos wird hardcodiert. Weak Passwords, schwache Passwörter, die erraten oder geknackt werden können. Relying on Single Gatekeeper, ausschließlich eine Verteidigungslinie haben. Bei der Analogie einer Burg wird immer ein mehrstufiges Verteidigungssystem errichtet, das, wenn eine Linie fällt, noch eine andere Abwehrmaßnahme greift. In dem Fall habe ich eben nur eine Verteidigungslinie. Custom Cryptography. Eigene Kryptographieverfahren, wie eine selbst implementierte Verschlüsselung, die deswegen leicht geknackt werden kann. Manche Amerikaner sagen hier auch boshaft dazu, zur eigenen Kryptographie, Kryptographie. Long Life Encryption Keys. Schlüssel, die eine lange Lebenszeit haben und deswegen potenziell mal kompromittiert sind. Aus Sicherheitsgründen werden Keys mit sehr begrenzter Lebensdauer versehen. Unsecure Key Distribution. Also die unsichere Verteilung von Schlüsseln, so dass diese abgefangen werden können. Cleartext Configuration Secrets. Also Konfigurationsdetails wie Connection Strings auf eine Datenbank und sowas sind unverschlüsselt abgelegt. Unauthenticated REST. Nicht authentifizierte REST Web Services Calls zulassen. Small Encryption Keys. Zu schmale, kurze Encrypto Keys, die damit leicht geknackt werden können. Unsecured Encryption Keys. Ein System ist nur so sicher wie seine Keys. Ungesicherte Krypto-Keys machen den ganzen Aufwand der Kryptographie hinfällig und damit unsicher. Das heißt, ich muss meine Keys auch wirklich schützen, vor allem gibt den Private-Teil von dem Ganzen, um den bei mir vorliegen, bloß bei mir sicher vorliegen zu haben. Cleartext-Secrets, wenn zu schützen die Details im Klartext, also unverschlüsselt vorliegen. Der letzte Teil ist das Ganze, wie ich das Ganze absichere. Also, wir haben bisher Threats, also ungewollte Events. Wir haben Schwachstellen, Weaknesses oder Vulnerabilities, die diese Threats zu Angriffen möglich machen. So, und als letztes haben wir hier Countermeasures, also die Abwehrmaßnahmen dagegen oder Security Fixes. In unserem Beispiel einer Azure Web Applikation ist es eben viel einfacher, Abwehrmaßnahmen oder Security Fixes zu implementieren, wenn diese in der Art, wie hier dargestellt, visualisiert sind. Das Ziel ist, die Sicherheit unserer Applikation zu erhöhen. Das wären dann in diesen Beispielen die folgenden Fixes oder Countermeasures. Encrypt Communication Channels, also Verschlüsseln der Kommunikationskanäle über SSL. Don't store secrets, speichern Sie keine sensitiven Daten in der Web-Applikation. Strong Password Policy, erzwingen Sie eine starke Passwortrichtlinie, so dass nur starke und damit schwer knackbare Passwörter angelegt werden können. Avoid Proprietary Cryptography. Dieser Teil wird im zweiten Webcast dieser Reihe ausführlich behandelt. Vermeiden Sie eigene proprietäre Verfahren zum Ver- und Entschlüsseln und Hashen. Verwenden Sie gute Standardalgorithmen. Nehmen Sie Standardverschlüsselungsalgorithmen wie AES oder RSA. Nehmen Sie den stärksten SHA-Algorithmus fürs Hashing, zum Beispiel SHA-512 zurzeit. Setzen Sie ein Webportal ein, um X509-Zertifikate mit einem Schlüsselpaar für asymmetrische Verteilung, für eine Verschlüsselung zu verteilen. Enforce Separation of Privileges. Erzwingen Sie eine Separation von Privilegien, so dass es schwieriger für einen Angreifer wird, sich höhere Rechte zu verschaffen, was hier häufiger Elevation of Privilege genannt wird. Use Multiple Gatekeepers. Bauen Sie mehrere Kontrollmechanismen ein. Avoid exposing sensitive info to Webspace. Vermeiden Sie, sensitive, vertrauliche Informationen anzuzeigen. Überwachen Sie Output, bereinigen, filtern oder blockieren Sie solche Ausgaben. Consider granularity of access. Achten Sie darauf, dass die Zugänge granular sind, das heißt nur einheitliche, starke Verfahren für Authentifizierung, Autorisierung, die dementsprechend kontrollierbar sind. Secure Session Store. Sichern Sie den Store ab, in dem die Sessions gehalten werden. Sessions sind ein sehr wichtiges Gut, das eben gut geschützt werden sollte. Authenticate and Authorize Session Store Access. Lassen Sie die Zugriffe auf den Session Store nur für authentifizierte User zu und auch nur auf die Sessions mit den richtigen Berechtigungen. Do not store credentials. Speichern Sie keine Credentials, sondern nur die Hashwerte dieser Credentials. Es reicht, die jeweiligen ankommenden Hashwerte mit den Hashwerten, die drin sind, zu vergleichen, um zu sehen, dass eben die Credentials mappen und deswegen gültig sind. Kommen wir nun zum Ansatz des Threats and Countermeasures Teams, der speziell für Azure-Applikationen geschaffen wurde, nämlich Security Engineering für Claims-basierte Web-Anwendungen und Web-Service. Lassen Sie uns betrachten, wie Claims-Aware-Anwendungen diese Practices nutzen können. An dieser Stelle ein kurzer Rückblick auf die Grundlagen zu Claims und Föderation. Dies wurde auch im zweiten Teil dieses Webcasts behandelt, aber ich möchte im logischen Kontext hier darauf eingehen. Wir bekommen von Windows Azure das Windows Identity Framework WIF, das ermöglicht die Anmeldung einiger bestehender Komponenten wie Active Directory oder andere Internetdienstprovider wie Live-ID, Google Mail, Google Gmail und so weiter mit einzubeziehen und nicht das Authentifizierungsrad neu erfinden zu müssen. Das heißt, die Authentifizierung von Drittanbietern machen zu lassen. Diese Dienste und WEF sind alle offene Standards und können auch von SAML und OpenAuth genutzt werden. Dies alles ist zusammengefasst in leicht verständlichen Sicherheitskonzepten für Rollen- oder Claims-basierten Zugriffskontrollen. Claims-basierte Authentifizierung und Autorisierung heißt, bestehende Systeme zu nutzen und nicht neu und unter Umständen fehlerhaft neu machen zu müssen. Wir haben mehrere Komponenten in dem Bild. Wir haben einen Endanwender, den User, der sich am Client, also im Webbrowser, Rich Client, Windows Phone etc. versucht zu authentifizieren. Diese Website versucht danach mit der Applikation zu kommunizieren. Diese Applikation kann eine Website oder ein Webservice sein. Die Authentifizierung wird nicht von Client oder der Applikation aus direkt gemacht, sondern von einer dritten Komponente, einem Identity Provider, einem aus den hier aufgeführten Providern. Es können darin auch Active Directory als Identity Provider angebunden werden. Der User gibt seine Credentials dem Identity Provider und der Client enthält einen Token. Dieser Token wird der Applikation überreicht. Die Applikation hat einen Trust auf den Provider und kann dadurch den End-User in die Applikation lassen. Was ist eigentlich dieser Token? Dieser Token enthält mehrere Claims, also eine Liste von Attributen. Es könnten Claims enthalten sein, dass mein Name Heiko ist, dass ich der Gruppe der Entwickler angehöre, mein Alter wäre, naja, keine 20 mehr. Meine Gruppe ist DPE, ich arbeite für Microsoft und so weiter. Je nach Anwendungsfall der Authentifizierung und Autorisierung können hier Claims übertragen werden. Es gibt verschiedene Schlüsselthemen, die bei der Sicherheit bzw. dem Security Frames rund um Claims behandelt werden müssen. Zum einen ist es die Föderation und das Trust Management. Wichtig ist die Authentifizierung, das heißt, wo diese stattfindet, also eben nicht in der Applikation. Da geht es um Autorisierung, also was ein User machen darf. Im Bereich der Claims-Autorisierung sind diese RBAC, also Role-Based Access Control, das im .NET Framework verfügbar ist, und Claims-Autorisierung, was seit WCF, also .NET 3.0, verfügbar ist. Aber mit Windows Identity Foundation ist es viel einfacher zu implementieren. Und eben auch um Tokens. Das ist unser Security Frames hier dargestellt für Claims-basierte Applikationen. Wenn Sie diesen Frame haben, können Sie fragen, welche Bedrohungen gibt es speziell dazu, passend zu dieser Kategorie oder zur jeweiligen Kategorie. Und welche Schwachstellen gibt es in dieser Kategorie, um Angriffe durchführen zu können? Wenn ich meine Schwachstellen kenne, kann ich die passenden Abwehrmaßnahmen dagegen implementieren. Auf diese Art und Weise ist es vergleichsweise einfach, Security Engineering in Ihre Claims-basierten Applikationen einzubauen. Bei Bedrohungen, also die Bedrohungen, Threats, sind bei Claim-Anwendungen hauptsächlich Authentifizierung, Identitätsdiebstahl, also Identitätsspoofen, also wenn andere jemand sich für mich ausgibt. Diese Bedrohungen heißen Credential Theft, Session Hijacking und Cookie Replay. Dies sind also die nicht gewollten Ereignisse, die mein System ereilen können. Vulnerabilities sind Schwachstellen oder Sicherheitslücken, die möglich sind, einmal Tokens von Untrusted Identity Providern zu akzeptieren oder Tokens zu senden über ungeschützten Traffic. Diese können von Man-in-the-Middle-Angriffen gesnifft und replayed werden. Was sind die Abwehrmaßnahmen, Countermeasures gegen diese unerwünschten Events? Die wichtige Schlüsselkomponente hier ist, wie erwähnt, Windows Identity Foundation. Diese kommt mit verschiedenen Optionen, die entweder konfiguriert oder im Code gesetzt werden können. Speziell die Option Issue Name Registry. Dies ist eine Konfiguration, die dem Server mitteilt, wer Trusted Identitätsprovider ist. Wenn ein Token bzw. das darin enthaltene Zertifikat von einem Trusted Identity Provider ist, wird er akzeptiert. Wenn der von einem Non-Trusted Provider kommt, wird er abgelehnt. Cookie-Händler ist verantwortlich, einen Session-Cookie zu erstellen. Eine der Maßnahmen, die gemacht werden sollte, ist, dass das Cookie über eine SSL-verschlüsselte Leitung geht mit Require SSL. WS Federations, die Option Require HTTPS. Gleich to. Das sagt aus, dass ich einem Identitätsprovider vertraue, aber den Token über eine abgesicherte Leitung bekommen will. Token Replay Detection enabled. Gleich true. Token Replay Detection ist eine Option, die per Default aus ist. Man kann sie einschalten. Dann wird ein Cache an benutzten Tokens gehalten. Wenn ein ankommender Token bereits genutzt wurde, wird er abgewiesen, quasi als Schutz vor Replay-Angriffen. Es gibt aber ein Problem mit diesem Cache. In einer load-balanceden Umgebung, was der Standard auf Azure ist, führt es zu Problemen. Dieser Cache ist nicht verfügbar, wenn eine virtuelle Instanz umgezogen wird oder ein Token von einer anderen parallelen Instanz verarbeitet wird. Dies ist also nur verfügbar für eine Instanz. Eine Alternative, die aber auf Azure noch nicht geht, wäre eine Sticky Session oder eine Sticky Session Load Balanced On-Premise, das was man heute schon umsetzen kann. Audience URIs erzählen mir, dass ich Token von dir, einem Identitätsprovider, akzeptiere und ich dem Provider damit vertraue, also einen Trust habe. Aber wenn ich den Token betrachte, sehe ich, dass er für eine andere Anwendung, also Audience, ist und nicht für mich. Also werde ich diesen Token nicht akzeptieren. Request Validation. Seit wir über Konfiguration geredet haben, wenn Sie versuchen, Ihre Anwendung das erste Mal laufen zu lassen, kann es sein, also praktisch nachdem Sie auch noch, da gibt es diesen Fat Utilizer, den ich nachher zeige, tauchen eben viele Meldungen auf, dass malicious Input nicht erkannt wurde. Aber es war kein schädlicher Input, es war an der Ecke nur der Versuch, meine Claims-Anwendung das erste Mal laufen zu lassen. Der Grund ist, dass hier viele Roundtrips vorkommen, die XML-geformte Tokens übertragen. Die eine Möglichkeit hier wäre, Request Validation auf Voll zu setzen, was definitiv keine gute Idee ist. Die andere Möglichkeit wäre, einen eigenen Request Validation Provider anzubieten. Glücklicherweise, wenn Sie den Wizard auf einer Webseite und nicht auf einem Webprojekt laufen lassen, wird eine Beispiel-Request Validation generiert. Sehen wir uns nun eine Demo an, wie ich mit der Federation Utility und entsprechend umgehen kann und wie ich praktisch so welche Schlüsseleinträge, die ich vorher erwähnt habe, einmachen kann, oder schaue mir das Ganze auch noch beim Code an, wie das Ganze entsprechend aussieht. Wir haben hier eine einfache Demo. Wir haben eine einfache Webseite, ein Projekt dazu, was wir öffnen. Wir navigieren zur Default-Seite. Was ich hier zeigen will, ist eine Federated Identity mit einem Provider hinzuzufügen. Für Demozwecke wird hier nachher ein einfacher eigener SDS-Provider eingehängt. Dieser Provider, den ich nachher hier einhänge, benötigt keine Authentifizierung, er stellt einfach einen Token aus. Aber wie gesagt, wir sind hier noch direkt mitten im Projekt. Wir haben eine Webseite, die in der lokalen Fabric läuft, die noch keinerlei Authentifizierung oder sonst was drin hat. Was wir sehen, nämlich nichts, einfach ein ganz normales Bekommen, einfach eine leere Webseite, die hier angezeigt wird. So. Ich überprüfe noch, ob mein SDS-Provider auch entsprechend da ist. Ja, ich sehe, er ist da, er läuft, um entsprechend die Demo auch schön machen zu können. Und gehe jetzt zu der Add FedUtil, zu dem Tool. Hier füge ich entsprechend meine Audience-URI rein. Ich ignoriere alle Warnings. Ich nehme einen bestehenden SDS. Hier füge ich die URL ein, das ich hier habe. Das kopiere ich hier rein, das XML-File. Ich mache das Ganze weiter. Warnings ignoriere ich hier zu Testzwecken. Auch einfach keinerlei Encryption. Die Claims, die angeboten werden, fertig. Das für Testzwecke, Entwicklungszwecke ist es an dieser Stelle gut, kann ich auch weitermachen. Schauen wir noch an dieser Stelle an, was sich in der web.config geändert hat. Als erstes habe ich hier meine Issuer Name Registry, das heißt, der SDS-Provider bietet hier ein Zertifikat an und diesen Thumbprint. Anhand von dem wird der SDS-Provider identifiziert und alles, was von ihm kommt, dementsprechend traue ich, dass es hier dieser Trust, der hier eingetragen ist. Der nächste Punkt ist die Audience-UI. Also ist die Referenz die URL. Wenn ein Token ankommt, möchte ich diese Referenz hier drin haben und dann akzeptiere ich sie. Alle anderen werden an dieser Stelle nicht akzeptiert. So, dann haben wir noch das Teil des Security-Token-Händlers bzw. der Replay-Attacke. Ich mache den Token-Händler-Configuration rein, Token-Replay-Detection, sage Enabled auf True, Capacity, also wie viele Tokens speichere ich, halte ich meinen Cache, mache ich 1000 und bin getan. Wenn das nicht funktioniert, also das ist natürlich für eine Single-User-Instance, wenn das nicht funktioniert, kann ich entsprechend SQL-NLB Load Balancing machen. Oder ich habe einen eigenen Provider woanders, aber on-premise. Aber wenn das nicht geht, sollte ich es einfach an der Stelle lassen und das entsprechend nicht reintun. So, dann schauen wir uns noch ein zweites Projekt an. Und zwar, hier ist das Ganze jetzt bis jetzt in einer Web-Applikation. Wir schauen das Ganze noch in einem Web-Service an, um das Ganze anzusehen, wie das Ganze im Code hier an dieser Stelle auch nochmal aussieht. So, dieser Web-Service ist dadurch gekennzeichnet. Wir schauen hier bloß den Code, weil entsprechend ich bloß die ganzen Stellen drin habe und im Code aufgerufen werden. Wir haben hier einen Service, wir haben hier einen Client, der aufgerufen wird, die Interfaces dazu und WS Trust Binding. Das sind eben diese entsprechenden Projekte oder Instanzen, die ich hier in meinem Projekt drin habe, die hier laufen. So, ich sende das zum Service, das ist das Hauptding, worum es hier geht. Sehr, sehr unterschiedlich entsprechend zu Webanwendungen. Auch hier möchte ich jetzt die Issuer Name Registry angucken. Dazu springe ich an eine Stelle, die ich entsprechend als Bookmark vorgesehen habe, rein und sehe Issuer Name Registry. Das heißt, so hier ist das Teil, wo ich sehen kann, ob der Identity Provider eben, dass ich dem auch hier vertraue. Das ist der Stelle. Nächste Stelle ist, wie ich überprüfen will, ob der SDS über SSL, also über HTTPS die Verbindung zu mir aufbaut und das ist hier diese Stelle, indem ich hier einfach diesen ganz einfachen String überprüfe, ob der Provider auf HTTPS läuft. Ich möchte hier auch überprüfen, welchen Audience ich rede. Zunächst mal im Serviceprojekt als solches. Wo ich hier entsprechend sehe, vom Subject Name und das Ganze auch eben auch entsprechend über laut Audience USIs auflösen kann hier unten. Das Gleiche möchte ich dann auch auf dem Client sehen. Also ich möchte auch wissen, ob der SSL zum Service entsprechend abgesichert ist. Das heißt, ich habe hier im Code an der Stelle eben auch noch hier die entsprechende Absicherung, das zu machen. Da das WCF selbst-hosted ist, muss ich dem Client Service Credentials mitgeben in der Service Factory, die ich hier entsprechend angebe und dann eben auch noch mache. Zurück zum Slide Deck. Das nächste Thema Bereich ist nämlich Authentifizierung, also Authentication. Bei der Authentifizierung ist es offensichtlich, dass der Hauptthreat Identity-Diebstahl oder Identity-Theft ist. Oder der nicht autorisierte Zugang zu Management-Stores oder den Interfaces darauf. Die typischen Schwachstellen oder Sicherheitslücken sind ein zu schwaches Authentifizierungsschema, zu schwache oder sehr schwache Credential-Richtlinien, also darin fallen zu schwache Passwörter oder dass die Lebensdauer von Keys zu lange ist. Die Abwehrmaßnahmen sind eben outgesourced, weil es liegt alles in der Hand des Identity Providers. Außer sie sind derjenige, der das ADFS-Deployment macht oder derjenige, der den ACS-Service schreibt. Aber wenn sie sich mit Google oder Facebook verbinden, haben sie darüber keinerlei Kontrolle mehr. Sehen wir uns nun verschiedene Erfahrungen und Beispiele von Identity Providern an. Das Szenario hier ist, dass meine Applikation zu ACS föderiert wird. ACS ist der Azure Access Control Service, der einführend im ersten Webcast dieser Reihe, Webcast-Reihe behandelt. Gehen wir zur Demo. Sehen wir uns zuerst die User Experience an. Dazu gehen wir ins Projekt. Aus diesem Projekt öffne ich eine Webseite im Browser, die direkt auf meiner Maschine gehostet ist. An der Adresszeile sieht man, dass man direkt auf den Access Control Service redirected wurde. Ich habe hier auch verschiedene Authentifizierungsoptionen. Ich verdüre mit drei Providern, Live-ID, Google und eigenen OpenID-Provider. Wenn ich nun auf Live-ID klicke, melde ich mich, komme ich hier zu meinem Live-Account. Ich sehe hier entsprechend meine Live-Anmeldemaske. Ich habe hier meinen Account drin, ausgeblendet, maskiert, weil nicht jeder unbedingt nach dem Webcast meine persönliche Live-ID kennen muss, und melde mich hier an. Ich melde mich an. Habe mich angemeldet, dauert ein kleines bisschen, ja, und ich bin in Applikation. Ich bin zurück in meinem Localhost, was man hier oben an dieser Seite sieht. Ich kann gucken, welche Claims hier enthalten sind, kann mir die ganzen anschauen, die im Request mitkamen, die Claims. Ich sehe, okay, Identity Provider ist Windows Live ID, was hier entsprechend mitkam. Und out of the box ist entsprechend auch nicht meine E-Mail drin, um das zu machen. Als nächstes probiere ich Google als Identity Provider. Ich logge mich bei Google ein. Auch hier habe ich die Eingaben wieder maskiert. Ich gebe eine E-Mail an, Passwort und danach wähle ich mich eben ein. Google hat die Besonderheit, hier noch nachzufragen, ob die Claims auch wirklich übertragen werden dürfen. Mit Allow kann ich es genehmigen. So, auch hier bin ich wieder meine Applikation. Und wenn ich mir die Claims ansehen will, dann sehe ich auch hier, dass im Rollenclaim Administrator enthalten ist. So, wir haben nun hier in der vorherigen Demo gesehen, wie man verschiedene Identity Provider eben anlegen kann, entsprechend auch ansprechen kann und was die Besonderheiten sind, dass also praktisch jeder Claim ein bisschen anders aussieht, dass man sich also pro Provider das Ganze auch noch unterschiedlich machen will. So interessant ist es jetzt vielleicht auch, dass man pro Provider unterschiedliche Autorisierungsentscheidungen treffen will. Kommen wir deshalb nun zur Kategorie Autorisierung. Die Hauptbedrohung bei Autorisierungs-Threats ist, dass jemand versucht, sich höhere Rechte zu verschaffen, also Elevation of Privileges. die Schwachstellen Vulnerabilities in Bezug auf Autorisierung sind, eigene Custom oder damit proprietäre Kryptographie zu verwenden oder ein eigenes Custom-Autorisierungsschema zu nehmen. Was kann ich dagegen machen? Was für Abwehrmaßnahmen, Countermeasures gibt es? Es gibt im Grunde zwei Autorisierungen. Einmal Claims-Autorisierung. Also man sagt hier zum Beispiel, also ich habe diesen Claim und diesen Claim und so weiter, weil ich alle diese Claims anbiete, bin ich entsprechend autorisiert. Mit dem Claims Authorization Manager habe ich die Möglichkeit, Erweiterungspunkte außerhalb meiner Applikation anzulegen und dort Autorisierungsclaims anzulegen. Damit kann man Autorisierungsmechanismen außerhalb der eigenen Applikation anlegen, um im eigenen Code diese Autorisierungslogik nicht implementieren zu müssen. Damit ist der Code klarer. Dann kann die Entscheidung aufgrund eines Konfigurations- oder eines Datenbankeintrages außerhalb erfolgen. Und dann gibt es noch den Role-Based Approach, also RBAC, Role-Based Access Control, basierend auf diesen Rollenclaims. Diesen würde ich empfehlen. RBAC basiert auf den Interfaces I-Identity und I-Principle. Der Trick, RBAC in Claims-Application zu aktivieren, ist, dass der Token Claims vom Typ Role enthält. Ich muss also sicherstellen, dass der Token mit den Autorisierungsclaims vom Typ Role ankommt, damit ich Entscheidungen wie Is in Role oder Principal Permission Demand treffen kann. Es gibt zwei Möglichkeiten, das zu machen, aber alle basieren auf Token-Transformation. Entweder wird der Token beim Identity Provider transformiert und bekommt die Rolle Claims dort, oder der Token kommt zur Applikation und wird dort transformiert. Dieses Szenario ist okay, wenn ich den Identity Provider nicht besitze, das heißt, dort nichts ändern kann. Aber wenn ich im Unternehmen bin, wo AD und ADFS verwendet werden, kann ich dieses leicht dort im ADFS implementieren und das sollte es auch gemacht werden. AD und ADFS haben gute Rule Engines, die das möglich machen. Da ich Permissions in Tokens benötige, sollte man eben auch in Tokens bzw. die sicherheitsrelevanten Frames da drin betrachten. Die Bedrohungen, Threats im Kontext der Tokens sind Identität vertäuschen und stehlen, also Identity Spoof and Theft, durch Tampering des Tokens und um sich damit dann höhere Rechte zu verschaffen, also Elevation of Privileges und privilegierten Zugang zu bekommen. Die Vulnerabilities, Schwachstellen sind, wenn der Token nicht geschützt wird und der Token nicht signiert ist oder falsch signiert ist. Schwachstellen in dem Kontext können sein, Geheimnisse im Code, das heißt schützenswerte Informationen sind nun zugänglich. Oder die Schlüssel haben eine zu lange Lebensdauer, das heißt, der Schlüssel wurde aufgrund der langen Lebensdauer mittlerweile kompromittiert und ist deswegen nicht mehr sicher. Oder eigene Custom-Kryptographie, die ein scheinbar sicheres, falsches Gefühl der Sicherheit gibt, aber in Wirklichkeit unsicher ist. Was kann ich dagegen machen? Die Abwehrmaßnahmen, Countermeasures sind den Token besser zu schützen. Dies geschieht durch Verschlüsselung des Tokens durch Service Certificate. Sehen wir uns nun die Demo von vorhin an, beziehungsweise ein bisschen erweitert, nämlich hier, wie die Autorisierung hier ausschaut und wie wir die im Detail etwas weitermachen können. Sehen wir hier im Projekt, wie Role-Based Access Control implementiert wurde. Dafür benötigt man Claims vom Typ Role. Und ich föderiere in dem Kontext hier mit dem ACS-Service. Diese Rollen müssen also irgendwie im ACS implementiert werden. Dazu wechseln wir zum ACS. Dieses Portal, also ich habe hier das Azure-Portal und da kann ich hier auch den Access Control Service managen. Als erstes wähle ich hier das Projekt aus und dann entsprechend den Access Control Service Button klicken. Auf der Portalseite des ACS gehe ich hier auf Rule Groups. Das ist die Seite, auf der ich die Token-Transformationen definieren kann. Ich gehe zu den Rule Groups, klicke drauf und schaue mir an. Also eine Rule Group ist eine Collection von Rules, die ich hier anlege. Wenn wir auf diese Collection von Rollen schauen, dann bitte ich das Augenmerk auf die Rolle zum einen mit Live-ID und zum anderen mit Google zu richten. Es wurden zwei Rollen erzeugt, die sicherstellen, dass irgendwann ein Output-Claim vom Typ Role erzeugt wird. Versetzen wir uns kurz in die Lage des Access Control Service. Das heißt, ich bin der ACS, Roles sind da und ich versuche Tokens für die Applikation zu generieren. Wenn irgendeine Bedingung, Kondition passt, also vom Identitätsprovider ein Authentifizierungsclaim kommt, generiere ich einen Token mit der entsprechenden Claim-Rolle. Schauen wir uns nun eine Rolle beziehungsweise Google an der Ecke selbst an. Ich klicke drauf. So, die Claim-Rolle sagt, wenn hier der Internetprovider Google ist und egal, was Google in diesem Fall an Claims zurückliefert, das heißt, egal welcher Typ vom Claim zurückkommt und egal welcher Wert im Claim steht, dann wird entsprechend als Output ein Claim erzeugt, der den Wert Administrator hat und den Wert Rolle, also den Claim-Typ. Das heißt also, dass irgendjemand, der sich über Google als Identity Provider authentifiziert hat, sich anmelden kann und einen Token ausgestellt bekommt, der den Role-Type Claim Administrator bekommt. Kein unbedingt realistischer Fall, außer im Fall, dass ich unterscheiden will, dass es jetzt Google ist, aber er verdeutlicht das Prinzip. Hier könnte auch beim Input Claim gefiltert werden und zum Beispiel nur bestimmte Namen als Admins zugelassen werden. Hier können sehr mächtige Regeln hinterlegt werden und bis zu 10 Iterationen von Claims-Abfragen gemacht werden. Schauen wir uns noch alternativ die Windows Live ID für dieses Beispiel an. Wenn ein Claim über Live ID kommt, das heißt, der Internetprovider Live ID ist, in dem Fall, wenn es wirklich nichts ausmacht, wie vorhin bei dem Google-Fall auch, welche Claims reinkommen, also Typ und Wert keine Rolle spielen. Ciao. Genau diese Werte, dann wird der Output Claim Supervisor vom Typ Role erzeugt. Das ist ein Beispiel, in dem Google authentifizierte Personen, Live-ID authentifizierte Personen Claim Supervisor bekommen und Live-ID, eine Blödsinn, von Google authentifizierte Personen den Claim Admin Administrator bekommen und von Live-ID authentifizierte Personen den Wert Supervisor. Also eine Unterscheidung des Authentifizierungsproviders. Das ist eine sehr einfache Regel, die halt vereinfacht darstellt, was an der Ecke möglich ist. Zurück zur Applikation. Wenn ich hier auf die Webseite gehe und habe ich hier interessante Buttons. Einer sagt Administrator Only. Also, wenn ich hier draufklicke und mir den Code des Google-Buttons anschaue, dann sieht man, dass die Methode mit einem Security Demand versehen wurde. Dieser Event-Händler kann also nur ausgeführt werden, wenn der Claim-Administrator vorhanden ist. Beim Live-ID-Button wird explizit die Is-in-Role abgefragt, nämlich ob der User die Rolle Supervisor hat oder der angehört. Das ist nun der Hauptunterschied zwischen diesen beiden. Der Hauptunterschied hier ist, dass Security Action Demand eine Exception wirft und auch nur auf Methoden deklariert werden kann. Is in Role wird im Code implementiert, das heißt, es kann überall im Code eingefügt werden. Nachteil ist, dass die Autorisierungslogik im Code ist. Andererseits ist es viel flexibler und weniger intrusiv in Bezug auf Performance. Exceptions sind aus Performance-Sicht etwas teurer. Hier noch ein anderes Sample. Zur Laufzeit nehme ich noch den Google-Button. So, bei Google ist es so, dass ich mich als erstes auch hier in der Applikation selber irgendwann mal einloggen muss, weil ich noch nicht eingeloggt bin. Ich logge mich ein. Wie vorhin erwähnt, hat Google Besonderheit schon mal nachzufragen, ob die Claims ja auch übertragen werden dürfen. Mit Allow gehe ich weiter, genehmige das Ganze und bin auf meiner Seite. So, wenn ich jetzt hier auf meine Is-in-Role-Abfrage mit Supervisor gehe, dann sagt die Applikation Windows Live ID Only. Wenn ich jetzt auf Administrator gehe, dann kommt entsprechend zurück, wird mir erzählt, dass ich von Google komme. Ja, ich kam von Google. Der Security Demand wurde also zufriedenstellend beantwortet. Wenn ich mir nun die Claims angucke und auch anschaue, dann sehe ich, dass man beim Rollenclaim Administrator enthalten ist. Google liefert eben hier im Detail auch noch eine E-Mail-Adresse und einen entsprechenden Accountnamen zurück. Out per Default. Bei Live-ID, ähnliches Spiel, wenn ich mich hier anmelde und das heißt, mein Live-Account hier klicke, auch hier wieder maskiert und dann auf Administrator gehe, dann sehe ich eben hier, dass ich eben eine entsprechende Security Exception geworfen werde. Wenn ich auf die Exception schaue, sehe ich, dass die Exception Security Action Demand hat, beziehungsweise dass ich nicht den Rollenclaim Administrator habe. Zurück zur Applikation. Wenn ich auf die Is-in-Role-Abfrage mit Supervisor gehe, wie gesagt, ich bin entsprechend aus der Live-ID, dann sehe ich Welcome Valuable Live-ID-User. Wenn ich entsprechend auf die Claims klicke, dann sehe ich die Token im Claim des Super mit dem Token mit dem Claim Supervisor. So, hier hatten wir jetzt gesehen, wie wir Autorisierung im Access Control Service konfigurieren können. Ich habe natürlich hier nur einen sehr einfachen Fall gemacht. Man kann hier relativ komplexe Entscheidungen machen, so in mehreren Hierarchien zueinander zugeordnet. Aber ich denke, es verdeutlicht sehr schön, was man hiermit machen kann. So, kommen wir zurück zu den ganzen Themen. Warum war das bisherige aus Security-Sicht wichtig oder warum war es bisher überhaupt wichtig? Das Thema ist, wir wollen sichere Anwendungen entwickeln. Es gibt so viele Stellen, an denen Authentifizierungs- und Autorisierungspunkte implementiert und konfiguriert werden. Es gibt auch unterschiedliche Bereiche des Entwicklungslebenszyklus wie Development, Staging, Production, wo jedes dieser Themen angesiedelt ist. Development ist eine lokale Umgebung von jedem Entwickler. Staging ist die Testumgebung auf Azure. Produktion ist die produktive Umgebung. Wenn ich von beispielsweise Entwicklung in Staging übergehe und je leichter die Übergänge sind, desto weniger Fehler passieren und damit steigt implizit die Qualität. Vor allem, es geht um Sicherheit. Verringern Sie die Hürden, eine sichere Applikation zu schreiben. Planen Sie in Ihrem Projekt die Automatisierung dieser Tasks ein. Was kann sich denn ändern? Beim Wechsel der Umgebung ändert sich unter Umständen Hostnamen und Ports bei den Übergängen. Die Zertifikate, ich sollte jeweils eigene Zertifikate, also SSL-Zertifikate für und Tokenverschlüsselung in jeder Umgebung, also für Development, Staging und Production haben. Wie allem optional. Metadaten des Federation können sich ändern, also der Föderation. Identitätsprovider, ich kann neue dazukommen oder es kann sich ein Signaturzertifikat oder ein Aussteller-Issue-Name ändern. Diese Änderungen haben große Auswirkungen auf die Applikation und Federation-Protokolle. Ich möchte hier für die Lebenszyklusstrategie noch auf eine Session der PDC 2009 verweisen, in der der Security-Architekt Harvey Wilson einen Vortrag hielt. Er hat hier gezeigt, wie man von Stage zu Stage geht und was man dabei beachten sollte. Es ist wichtig zu verstehen, dass es keine einheitliche Sicherheitslösung für Azure-Anwendungen und Service gibt. Man muss sich also jeweils den Einzelfall, jede einzelne Lösung, jeden Service und so weiter und die sicherheitsrelevanten Use Cases dazu betrachten und darauf sein Sicherheitsframe anwenden, anpassen. Auf jeden Fall sollte der Übergang von Development Stage zum Staging und zur Production, also von Stage zu Stage, so gestaltet sein, dass jede Umgebung abgeschottet ist. Das geht entweder mit einem Protokolltweak, verschiedenen Konfigurationsdateien oder durch eine dynamische Selektion der Konfiguration. So, kommen wir langsam zum Schluss des Webcasts, der Zusammenfassung. An diesem Punkt hoffe ich, Ihnen einige wichtige Themen rund um den Bereich Security nähergebracht zu haben in der Cloud. Die Ausgangslage ist, dass sich Angriffe ständig ändern. Auch da die dagegen notwendigen Sicherheitsmaßnahmen müssen angepasst und erweitert werden. Applikationen und Dienste auf Azure verschieben den Security Frame in Richtung der Anwendungen. Arbeiten Sie mit claims-basierten Systemen. Identifizieren Sie zuerst die spezifischen Bedrohungen, Security Bugs. Versuchen Sie, die Angriffe gegen diese Sicherheitslücken zu finden. Und entwickeln Sie Gegenmaßnahmen, also die Security Fixes gegen die vorher gefundenen Bugs. Beschreiben Sie alle Bugs, Fixes, Modelle im Rahmen Ihres Development Lifecycles. Abschließend noch einige Informationen und Links. Worauf hier dieser Vortrag auch wesentlich basierte, sondern interessant ist das Thema Windows von Patterns and Practices, Windows Azure Security Guidance. Dann ist noch interessant, Enable Single Sign-On to Windows Azure Applications. Auf meinem Weblog tue ich auch entsprechend security-relevante Themen berichten und was machen. Oder es gibt noch weitere MSDN-Webcasts, die ich Ihnen an dieser Stelle nahelegen möchte. Noch einige Informationen zu MSDN Webcasts. MSDN ist das Developer Network, unterstützt Entwickler mit einer Reihe von Online- und Offline-Services und liefert mit seinem umfangreichen Know-how-Fundus effiziente Hilfe, wenn es um Fragen der Anwendungsprogrammierung auf Basis von Microsoft-Produkten und Technologien geht. MSDN Online ist die zentrale kostenlose Wissensplattform für deutschsprachige Microsoft-Entwickler im Internet. Über die Adresse www.msdn-online.de bleiben Sie ganz einfach auf dem Laufenden, was Angebote für Entwickler aus dem weltweiten MSDN-Angebot betrifft. Mit aktuellen Nachrichten, Webcasts, How-to-Guides, Fachartikeln, ausführlichen Informationen über Microsoft-Entwicklerwerkzeuge, nützlichen Links zu Community-Ressourcen oder der Vorstellung kommender Software-Version. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim MSDN-Webcast-Finder. Ich hoffe, der Webcast hat Ihnen gefallen, hat Ihnen auch was gebracht, im Sinne von sicheren Web-Applikationen auf Azure zu entwickeln, sichere Web-Services. Und Sie konnten hier einige Gedanken mitnehmen. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.